eine Schale mit Leinsamen, mit Weizenkeimen, wo Spermidin drin ist. Das ist auch eine sehr interessante gesundheitsfördernde Substanz. Haferflocken und etwas Heidelbeeren.
Wenn man sich durchgebissen hat, dass man dadurch ein gutes Gefühl kriegt. Wenn man das im Sport entdeckt, ist es vielleicht auch leicht, das im Leben zu spüren.
Und dann spüren Sie, wie Ihre Fußsohlen den Boden berühren.
Raus aus der Klinik, rein in den Alltag. Ambulante Therapie, zurück in den Job, all das ist bei psychischen Erkrankungen wichtig. Aber was, wenn wir gar nicht erst krank würden? Wenn wir unsere mentale Gesundheit so stärken, dass unsere Seele quasi gemütlich in der Hängematte baumelt? In dieser letzten Folge von Spinnst du geht es um Präventionsmaßnahmen. Es geht um Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit und vieles mehr. Darum, wie wir unserem Körper und damit auch unserer Seele etwas Gutes tun können. Auch abseits von psychischen Erkrankungen. Denn wir haben ja nur ein Leben. Erstmal.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 5. Prävention. Wie man seiner Seele Gutes tut.
Pass ein bisschen auf dich auf, dass du nicht so viel machst. Ich habe da wirklich Angst, dass dein System zusammenbricht irgendwie jetzt irgendwann wieder, weil es einfach so viel ist. Aber Sue hat mir geschrieben, dass ihr fasten wollt ab Sonntag. Vielleicht reinigt es ja dann wieder einiges. Bis dann, tschüssi.
Während ich diese Podcast-Folge hier produziere, faste ich tatsächlich. Mal wieder. Bei einer Depression ändert sich oft auch der Appetit. Manche haben keinen Antrieb zu essen, andere bekommen wegen ihrer Medikamente Heißhunger und legen stark an Gewicht zu. Seit ein paar Jahren mache ich zweimal pro Jahr Heilfasten nach Buchinger. Dann nehme ich täglich nur 2 frisch gepresste Gemüsesäfte und eine klare Brühe zu mir, über einen Zeitraum von 7 bis 10 Tagen. Der Verzicht auf feste Nahrung lässt bei mir nicht nur überschüssige Pfunde purzeln, sondern hebt vor allem meine Stimmung. Ich fühle mich dann energiegeladen, aber auch gelassen und zufrieden. Wie kann das sein?
Genau, also das Heilfasten macht sowohl auf die Darmbakterien als auch generell auf die molekularen Steuerungssysteme im Körper so eine Art Neustart, also so ein Reset.
Das hier ist ein echter Fastenpapst, Professor Andreas Michalsen aus dem Emanuel-Krankenhaus in Berlin-Wannsee. Er forscht schon seit Jahren zur gesundheitsfördernden Wirkung des Fastens.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, irgendwie wir leben, wie wir leben, also wir sind gerade gestresst, haben wenig geschlafen und jemand hat noch eine Currywurst und ein Schokoteilchen gegessen oder ein leckeres Eis und wenig Ballaststoffe. Also die ganze Sache ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und jetzt kommt das Fasten. Dann ist das Fasten sozusagen eine Rückführung in die, ich nenne das manchmal so salopp, das ist die Werkseinstellung. Jetzt wird sozusagen die Ernährung unterbrochen. Und die Darmschleimhaut, der Darm, aber auch die Organe haben jetzt die Gelegenheit, wieder unbeeinflusst ihre Normalfunktion zu gewinnen.
Dazu kommt, Fasten beeinflusst auch unsere Zellen, also die Ursegmente der Biologie. Altert die Zelle, altern auch wir. Falten, graue Haare. Aber diesen Prozess kann man etwas abbremsen. Durch Fasten werden unsere Zellen entlastet und räumen auf. Das nennt man Autophagie.
Im Laufe dieses Zelllebens, Zellen werden unterschiedlich alt, aber trotzdem, da sammeln sich natürlich auch alte Proteine an, die ihre Faltung verlieren. Ne? Proteine sind kompliziert gefaltet, dann leiert das ein bisschen aus, dann können sie ihrer Funktion nicht mehr nachgeben. Oder da gibt's die Mitochondrien, das sind die Energiefabriken in der Zelle. Und die müssen auch sehr, sehr viel leisten. Die müssen immer verdauen und alles zerlegen. Und da fallen halt auch Späne. Die werden dann auch alt. Die funktionieren nicht mehr so gut. Und insofern ist es klar, die Zelle muss sich eigentlich auch reinigen. Und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Die umschließt, die Zelle identifiziert, da ist was alt, umschließt das mit einer Membran. Und im zweiten Schritt wird dann ein abbauendes Enzym, also eingeleitet, so eine Art, ja, Domestos oder irgend sowas, was das Ganze dann degradiert, abbaut in die Urbestandteile. Und dann kann wieder was Neues, Schönes, Schickes aufgebaut werden draus. Und es gibt noch einen zweiten Mehrwert. Bei diesem Abbau entsteht Energie. Und deswegen, jetzt kommt das Fasten ins Spiel. Beim Fasten wird deshalb so viel Autophagie gemacht, weil Erstens, die Zelle hat Zeit dafür. Sie muss jetzt gerade nichts verdauen. Da kommt nicht dauernd irgendwie wieder so Zucker vorbei und irgendwelche Moleküle, die alle in Energie umgewandelt werden wollen. Sie hat Zeit und sie braucht Energie. Und jetzt macht sie also die Autophagie, sie räumt auf und bei dem Aufräumen wird sie sozusagen jünger und sie kriegt Energie.
Müllrecycling. Aus Dreck macht die Zelle quasi Zwerge. Hätte ich in Biologie mehr aufgepasst, wäre ich wohl besser gealtert. Aber auch unser Gehirn freut sich, wenn wir von Zeit zu Zeit auf Nahrung verzichten.
Das ist ein sehr berühmter Hirnforscher aus den USA, Mark Madsen, der dann eben immer wieder belegte, dass das Gehirn sehr stark profitiert vom Fasten. Also da passiert Autophagie, die Reinigung. Dann gibt es mehr Ketonkörper. Das ist ein Ersatzbrennstoff, der offensichtlich auch eher gute Stimmung verbreitet. Dann wird das Tryptophan stärker produziert und kann dann im Gehirn zu Serotonin weiter verarbeitet werden. Also dass irgendwie klar wurde, das Gehirn findet das ziemlich gut, wenn man fastet, ne?
Das Gehirn wiederum ist über eine direkte Datenautobahn, den Vagusnerv, mit dem Darm verbunden. Viele Moleküle in der Nahrung zeigen im Gehirn ihre Wirkung. Für die Zersetzung der Nahrung sind die Bakterien in unserem Darm zuständig. Diese wiegen rund 2 Kilogramm. Und die Zusammensetzung dieser Darmbakterien, das Mikrobiom, hat Einfluss auf die Arbeit unseres Gehirns und damit auch auf die Psyche.
Man weiß es aus Tierexperimenten, da fing man ja an, dass man Stuhltransplantationen gemacht hat, also Stuhlgang übertragen hat von einem Tier auf den anderen. Und das eine war, soweit man das eben sagen kann, depressiv und das andere Tier nicht. Und man hat es dann auch festgestellt bei Stuhlübertragungen von Menschen auf Tieren. Und also dass ganz klar war, diese Darmbakterien beeinflussen die Stimmung. Und jetzt ist das immer weiterentwickelt worden. Man weiß heute, dass diese Darmbakterien eben auch nicht nur so faul da irgendwie rumhängen, das sind ja Billionen, sondern die produzieren alle stoffwechselaktive Substanzen, die dann wirklich auch im Körper Aufgaben übernehmen. Die können sogar Vitamine produzieren und so. Das wusste man alles früher noch nicht. Insofern ist es heute ganz, ganz klar belegt, dass die Darmbakterien unsere Psyche beeinflussen. Und also man muss ein bisschen demütig sagen, derzeit wissen wir, dass es sehr wichtig ist, aber so viel mehr wissen wir auch noch nicht. Und ich freue mich auf die Forschung der nächsten 5 Jahre. Ne?
Die Lebewesen in uns essen also mit uns und scheiden Stoffe aus, die bis ins Gehirn gelangen. Dort nehmen sie Einfluss auf die Produktion von Serotonin, Dopamin und anderen Stoffen, die Antrieb und Geisteskraft mitbestimmen. Umgekehrt wird die Darmflora von chronischem Stress beeinträchtigt. Die vermehrte Freisetzung von Stresshormonen kann die Vielfalt der Darmbakterien vermindern. Deswegen gilt, du bist, was du isst. Manchmal ist aber eben auch so ein Fastenreset sehr entlastend für den Darm. Die Zusammensetzung der Darmbakterien ist nach einem vorübergehenden Nahrungsentzug viel diverser. Und das beeinflusst unsere Stimmung. Ich persönlich spüre schon nach 2 bis 3 Tagen das sogenannte Fastenhigh.
Das sehen wir auch in unseren wissenschaftlichen Daten, dass dann die meisten Menschen sagen, wenn sie ihre Stimmung ankreuzen sollen, auf einer Skala von 0 bis 10, dann geht es dann meistens in dem Moment um 2, 3 Punkte, zack, nach oben. Man kriegt so eine andere Sinneswahrnehmung, man riecht besser, Musik wird intensiver gehört. Man ist vielleicht manchmal so ein bisschen hungrig gereizt, aber auf der anderen Seite erreicht einen Stress nicht mehr so. Und das scheint mir so ein ganz elementarer Part zu sein.
Aber hier geht es natürlich auch um psychische Erkrankungen. Die alles entscheidende Frage ist also, kann Fasten zum Beispiel Depressionen heilen?
Ich habe großen Respekt vor der schwierigen Behandlung von schweren Depressionen. Aber ich würde schon sagen, dass die leichten, mittelschweren Depressionen, da ist das Fasten sehr, sehr vielversprechend.
Wer nicht fasten sollte, sind Kinder, Jugendliche, Schwangere oder Stillende. Kontraindikation besteht auch bei psychischen Erkrankungen wie Magersucht und Bulimie oder Schizophrenie. Im Zweifel sollte man das Fasten immer ärztlich begleiten lassen, beziehungsweise vorher mit seinem Arzt oder seiner Ärztin sprechen. Und vor allem üben.
Ich empfehle deswegen meinen Patientinnen und Patienten immer, individuell ausprobieren und aber auch ein bisschen Augen zu und durch, wie beim Sport. Der erste Muskelkater sollte einen nicht abschrecken und sagen, ich mache nie mehr Sport. Ne? Und so ähnlich ist es beim Fasten auch.
Apropos Sport, natürlich ist auch Bewegung für unsere mentale Gesundheit wichtig. Bei meinen Recherchen stoße ich auf das Programm STEP.de, Sporttherapie bei Depression. Ein Innovationsprojekt des gemeinsamen Bundesausschusses. Bei leichter bis mittelschwerer Depression kann eine Sporttherapie die Psychotherapie wirkungsvoll ergänzen, heißt es. Bei frühzeitigem Beginn sogar eine effiziente Alternative sein. Teilnehmende der Studie trainieren zusammen mit SporttherapeutInnen 4 Monate lang Ausdauer und Kraft. Begleitet wird dieser Prozess durch regelmäßige Telefonate mit PsychotherapeutInnen. Ziel ist es, das Versorgungsmodell in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen zu bringen. Aber Sport und Bewegung können wir natürlich auch präventiv und kostenlos jederzeit in den Alltag integrieren, indem wir uns aufs Rad schwingen oder die Laufschuhe anziehen. Im Mommsen-Stadion in Berlin-Charlottenburg treffe ich nach 10 Jahren meinen alten Laufcoach Jens Karras wieder, auch Klemmbrett Karras genannt. Jahrgang 68, früherer Junioren-Europameister über 10.000 Meter, DDR-Meister über 3.000 Meter in der Halle und deutscher Meister im 10.000 Meter Lauf.
Moin! Tor 8, da ist er, der alte Trainer.
Seit Ende seiner aktiven Laufbahn trainiert er andere. Als Live- und Personal Coach auch nicht professionelle LäuferInnen, wie mich früher.
36:0, meine schnellste Runde.
Unter seiner Aufsicht habe ich vor über 10 Jahren für den Berlin-Marathon meine Runden geschrubbt. Bei Jens Karras habe ich damals gelernt, vom Laufen lernen heißt fürs Leben lernen. Durchs Laufen habe ich gelernt, meinen Körper mehr zu schätzen. Nur durch ihn können wir uns in der Welt bewegen. Außerdem lernt man seine eigenen Leistungsgrenzen kennen. Da steckt also auch eine Portion Psychologie drin.
Die ganz plakativen Sachen oder die straighten Sachen sind halt, wenn ich einen Plan habe, also im Leben, dann muss ich bestimmte Sachen machen, sonst komme ich da nicht hin. Das ist ja in den allerseltensten Fällen, dass das einem einfach so zufällt. Was man auch merkt, ist, wenn man sich durchgebissen hat, dass man dadurch ein gutes Gefühl kriegt. Wenn man das im Sport entdeckt, ist es vielleicht auch leichter, es im Leben zu spüren.
Bewegung und Sport helfen uns also auch, unsere Selbstwirksamkeit zu entdecken. Wir haben es selbst in der Hand, uns etwas Gutes zu tun.
Also für viele hier vielleicht sind das Ersatzhandlungen, um sich selbst zu optimieren, Lob zu bekommen. Aber manche leben ja nur dafür. So. Aber in unserem Alter, wenn wir so ein bisschen älter werden und so merken, dass die Rübe doch so...
Ich bin jünger als du.
Klar, dass die Rübe halt auch so sich selbstständig macht mit den Gedanken, dass man da einfach froh sein kann, wenn man so eine Mechanismen hat.
Und genau, ich glaube, das ist nämlich das Ding, was auch den Sport als Prävention ausmacht, dass wenn man ihn anfängt, wenn man gesund ist, dass man sowas hat, worauf man zurückgreifen kann, auch wenn es einmal nicht so gut geht, ob es jetzt krank, also gesundheitlich ist oder ob es eine Krisensituation ist, es ist eine gelernte Struktur, die Schuhe stehen morgens schon neben dem Bett, ich denke gar nicht mehr darüber nach, spring da rein und lauf los. Ne? Und dann auch ist es, glaube ich, schafft man es dann leichter, auch wenn man krank ist, das dann fortzuführen, weil man es eben schon antrainiert hat.
Ja. Ja, ich würde sogar viel weiter runtergehen, also einfach in den Wald gehen und dort Zeit verbringen.
Da spricht er wieder weise Worte, der Trainer, denn es sollte um Bewegung an der frischen Luft gehen. Nicht um Leistung, nicht um Druck. Dann ist es auch gut für den Kopf.
Kann ich von mir selber, dass das dann auch Druck macht, wo man sich als Läufer, als Läuferin, als Mensch selbst Druck macht, obwohl der gar nicht von außen kommen muss unbedingt? Also dass ich laufe jetzt immer mit Uhr und gucke dann, ach, jetzt vergleiche ich mich mit alten Bestzeiten und das funktioniert nicht und ach, scheiße.
Ja, also ich bin da auch Lehrer und Mentor und man kriegt es leider auch bei den meisten nicht mehr hin, dass gar keiner mehr auf Gefühl guckt und vielleicht einfach mal hinterher schaut, wie schnell war das. Und dann wird das eigentlich mehr das Laufen, wie ich es früher kannte. Ne? Wir hatten ja so eine Hilfsmittel gar nicht. Also wir mussten uns das ja vom Gefühl her erarbeiten. Da ist Leistung völlig egal. Und es wird so sein, dass jeder, der anfängt, diese Befriedigung erfahren wird, besser zu werden. Nicht im Sinne von Goldmedaillen oder Rekorde, sondern einfach selber körperlich merkt, wow, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt nach der zweiten Woche eine Viertelstunde durchjoggen kann. Zu wissen, es ist eine Zeit für mich, das sind so viele Sachen, die dich positiv begleiten. Also das wollte ich nochmal sagen, also dass das Laufen was total Schönes ist.
Etwas Schönes, das man sich vom Gefühl her erarbeiten kann. Aber mit Gefühlen ist es ja auch so eine Sache, gerade wenn man psychisch belastet ist. Wenn ich in einer Depression stecke, fühle ich manchmal nichts als Leere. Dann denke ich Gefühle, anstatt sie zu fühlen. In bestimmten Situationen überlege ich, was ich fühlen müsste und verurteile mich, wenn ich es nicht tue. Zum Beispiel, wenn ich keinen Spaß am Job mehr empfinden kann. Habe ich einfach keine Freude mehr oder spüre ich sie bloß nicht? Wie stellt man also den Bezug zu sich selbst wieder her? Ich bin zurück in der Heiligenfeld-Klinik in Berlin-Marzahn. Eine Besonderheit der psychosomatischen Klinik, hier stehen auch geistige und spirituelle Besinnung auf dem Programm. Zum Beispiel in Form von verschiedenen freiwilligen Meditationsangeboten.
Und dann spüren Sie, wie Sie auf dem Stuhl sitzen. Spüren Sie den Kontakt Ihrer Füße mit dem Boden. Spüren Sie, wie Ihre Fußsohlen den Boden berühren.
Durch unsere Emotionen stellen wir einen Bezug zur Welt her. Intelligenz und Wissen sind nur Instrumente. Vor einem wilden Tier Angst zu empfinden, ist etwas anderes als das reine Wissen, dass das Tier gefährlich ist. Was wir aber letztendlich für unsere Entscheidungen und unser Handeln brauchen, sind Emotionen. Gefühle sind also ziemlich nützliche kleine und große Dinge, die man weder sehen noch genau erklären kann. Und manchmal braucht es Stille und Einkehr, um unsere Gefühle überhaupt hören bzw. wahrnehmen zu können. Deswegen ist in der Heiligenfeld-Klinik heute Tag der Stille. Die Patientinnen werden von Therapeutin Margret Hartmann eingeladen zu schweigen.
Es ist so, dass es ja nicht darum geht, dass sie heute den ganzen Tag strukturlos schweigen, sondern sie kennen den Plan. Die Therapien finden also auch verbal statt. Es wird so sein wie jetzt. Also die Therapeutinnen und Therapeuten sprechen und die Einladung ist, dass sie schweigen.
Es geht darum, sich anderen Sinneswahrnehmungen zuzuwenden. Was sehe ich? Was schmecke ich? Oder welche Geräusche und Klänge nehme ich wahr? Es geht um Achtsamkeit, darum, in uns selbst reinzuhorchen. Spüre ich Wut, Jähzorn oder sind es eher Missmut oder Verdrossenheit? Unsere Gefühle haben viele Nuancen und Schattierungen. Man spricht auch von emotionaler Granularität. Deswegen ist es wichtig, aufmerksam in uns reinzuhören und Gefühle präzise zu benennen. Und das ist nicht so leicht.
Das hat möglicherweise auch mit so einem transgenerationalen Thema zu tun. Also wenn ich an die Generation unserer Eltern denke, jetzt hier in Deutschland, dann denke ich ja für die, also die haben sehr viel dafür getan, dass Gefühle auch abgespalten werden und dass über viele Dinge nicht geredet wurde und dass es Geheimnisse gab und dass überhaupt der Raum fürs Fühlen nicht da war, sondern eigentlich fürs Funktionieren und auch fürs Überleben. Und ich sehe so, Generation für Generation wird es ein bisschen leichter und bricht viel mehr auf.
Gefühle sind keine Krankheit, aber was kränkt, kann unsere Gefühle verletzen und krank machen. Gefühle in sich hineinfressen zu müssen, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiert, ist für die Psyche eine Katastrophe.
Also wenn ich das Gefühl habe, also andere Menschen halten meine Gefühle nicht aus, wenn ich jetzt hier weine und hatten wir heute gerade in der Kerngruppe, also so ein innerer Glaubenssatz, wenn ich meine Gefühle zeige, werde ich verlassen, dann geht es darum, eine andere Erfahrung zu machen. Wenn ich jetzt hier sitze und weine, dann gibt es vielleicht sogar Mitgefühl von anderen Patientinnen und Patienten und ich fühle mich gehalten und getragen und es kann was ganz Neues in mir entstehen, nämlich dass ich mich auch zumuten darf mit den Gefühlen.
Lieber rausweinen als runterschlucken. Denn negative Emotionen und Stress fachen nachweislich entzündliche Reaktionen an, die für den Organismus gefährlich sind, wenn sie länger anhalten. Sie greifen körpereigene Zellen an und schwächen die Immunabwehr. Außerdem konnte die Forschung Zusammenhänge zwischen unterdrückter Wut und Depressionen sowie gesteigertem Schmerzempfinden zeigen. Psyche und Soma, also Seele und Körper, sind eben eins. Mit gegenseitigen Wechselwirkungen. Das bestätigt auch Chefarzt Sven Steffes Holländer.
Also wenn man es rational überlegt, das Gehirn ist glücklicherweise Teil unseres Körpers, ist glücklicherweise auch mit all unseren Organen verbunden.
Sehr praktisch, oder?
Das heißt, es gibt gar nicht sowas wie rein psychische und rein somatische Erkrankungen, sondern alles, was in unserem Gehirn vor sich geht, hat Auswirkungen auf unser vegetatives Nervensystem und unsere Organe. Und alle Schwierigkeiten und Symptome, die wir auf einer körperlichen Ebene entwickeln, haben natürlich auch Einfluss auf unsere Stimmung, auf Ängste, auf unseren Schlaf, auf unseren Appetit, also nachvollziehbarerweise auch auf unsere psychischen Funktionen.
Im Englischen gibt es dafür auch den Begriff Masked Depression oder Smiling Depression, also der maskierten oder lächelnden Depression. Dabei manifestiert sich die Depression eher in körperlichen Symptomen wie Rückenleiden oder chronischen Verdauungsbeschwerden als in niedergedrückter Stimmung. Aber der Begriff psychosomatisch ist für viele gleichbedeutend mit: Du bildest dir das ein, du hast gar keine Beschwerden.
Ein ganz typisches Beispiel sind Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden. Das sind in Deutschland immerhin zwischen 5 und 10 Millionen, die häufig die Neigung haben, dann auch die körperliche Ursache finden zu wollen, für die es dann quasi in der Beleidigung gleichkommt, zu sagen, das könnte auch psychische Ursachen haben. Das ist für uns als Therapeutinnen und Therapeuten nicht immer so leicht, weil wir dann die unglückliche Position haben, erklären zu müssen, vielleicht liegt es eben doch nicht nur an der Bandscheibe, vielleicht hat es auch was mit der belastenden Beziehung zur Mutter zu tun.
Psychische Erkrankungen beeinflussen nicht nur unser körperliches Wohlbefinden, sondern auch unser Menschsein. Sie beeinflussen unser Fühlen, Handeln und Denken. Ich habe oft das Gefühl, mein Kopf denkt mit mir und nicht ich denke mit meinem Kopf. Ich komme mir irgendwie fremdgesteuert, meinen Gedankenspiralen hilflos ausgeliefert vor. Doch wie kann ich Gedanken und Gefühle auf eine konstruktive Art und Weise steuern?
Ja, wenn Ängste auftreten, kann ich selber aktiv etwas tun, um mit diesen Ängsten umzugehen. Das heißt, es geht eigentlich darum, nicht diesen Effekt, ich kann meine Angst nur wegbekommen, wenn ich Medikament XY nehme. Also wir versuchen auch eben raus aus der Vermeidung zu gehen und hinein in eine bewusste Auseinandersetzung. Also Gefühle auch zulassen zu lernen, Gefühle auch äußern zu können, Gefühle auch wahrnehmen zu können. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein ganz fundamentaler Punkt, weil Ziel ist zum Beispiel auch von Behandlung, mich selber beruhigen zu lernen. Also mich nicht nur reinzuschrauben in die Angst oder runterzuschrauben in die Depression, sondern auch in ein Gefühl von Kontrolle und Steuerung zurückzukommen.
Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, alles so Zauberwörter. Genau wie Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl.
Es fällt den meisten Menschen sehr viel leichter, Mitgefühl für andere zu empfinden als für sich selbst. Also in dem Sinne, dass unsere eigenen kritischen Instanzen uns dafür verurteilen, dass es uns schlecht geht. Deshalb würde ich auch sagen, ein Kernelement ist auch, den liebevollen Blick für uns selbst zu aktivieren. Das heißt, Ziel ist auch, zufriedener, gelassener und liebevoller auf uns selbst schauen zu können.
Ich verlasse die Heiligenfeldklinik mit dem Gefühl, dass dies wirklich ein heilsamer Ort sein kann, wenn man sich darauf einlässt.
Für viele ist es echt wirklich ein ganz heilsamer Ort.
Klingt so ein bisschen, das ist jetzt gemein, ein bisschen nach Wellnessurlaub, aber das ist harte Arbeit, was hier passiert.
Ganz harte Arbeit, ja. Die morgens beginnt, also das erste Programm beginnt um 8.30 Uhr und endet abends um 18 Uhr mit der Meditation. Und dazwischen gibt es ganz viele Herausforderungen. Also es ist harte Arbeit auf jeden Fall.
Ich würde auch nicht mal sagen, dass es abends um 18 Uhr oder 18.30 Uhr
ja,
endet.
Ja, das stimmt.
Das Leben ist das, ja. Es geht ja immer weiter und es können ja immer wieder Probleme und Krisen auftauchen, die man dann bewältigen muss,
ja.
Im besten Falle kann.
Ja.
Das ist das Leben. Und das hat auch meine Kollegin Britta Elm durch ihre Depression nochmal von einer ganz anderen Seite gelernt. Nicht zuletzt bei ihren zwei Klinikaufenthalten.
Man achtet auf sich in einem anderen Weg. Also ich habe, glaube ich, schon gelernt, auch Nein zu sagen. Nein zu sagen und andererseits mit offenen Armen auf so verrückte, lebensumwälzende Dinge zuzugehen und zu sagen, okay, nimm die an. Letztendlich sitzen wir da alle in der Psychiatrie und irgendwie gibt es auch einen Weg raus. Und dieses Haus, da werde ich auch ganz oft noch lang spazieren, wenn es mir nicht gut geht und mir das angucken und sagen, du warst da drin, du bist da wieder rausgekommen, also kommst du auch aus dieser schlechten Situation raus.
Nora Tschirner hat mal gesagt, eine Depression ist eigentlich eine gesunde Reaktion auf ein krankes System. Und ich denke dann auch so, ist es nicht wirklich gesund, mit einer Krankheit zu reagieren auf Umstände, die vielleicht nicht gut, die nicht gut tun?
Absolut. Also für mich war es die Rettung, weil ich habe durch dieses Ding, ich wünsche das niemandem, das ist eine Achterbahn, die ich niemandem wünsche, aber ich habe dadurch gelernt, mein Leben anders anzunehmen und anders zu organisieren und ja, das ist ein blödes System, in dem ich gelebt habe. Da war die Krankheit, so komisch und so pervers das klingt, war die Rettung. Also jetzt glaube ich, kann ich damit umgehen.
Das macht auch Brittas beste Freundin Birgit sehr, sehr glücklich. Auch wenn niemand von geheilt sprechen kann.
Du, es kann ja sein, dass es dann irgendwie nochmal wiederkommt oder dass die Wirkung der Medikamente nachlässt oder sowas. Mhm. Wichtig ist, dass du das alles verinnerlicht hast, was du erlebt hast und weißt, dir kann geholfen werden. Und genau das hat sie. Dass sie es nimmt wie, ich bin ein trockener Alkoholiker, aber ich bin Alkoholiker, so, ich bin eine trockene Depressive, aber ich weiß, es kann auch jederzeit durch irgendeinen Anlass wieder ausbrechen.
Doch ab wann ist man denn dann eigentlich gesund? Ab dem Zeitpunkt, an dem man akzeptiert, dass man es nie wirklich sein wird, weil Erkrankungen wie zum Beispiel die Depression episodisch immer wieder auftreten können? Kann man außerhalb der Psychiatrie dann überhaupt irgendwann wieder ein normales Leben führen? Und was ist das eigentlich, normal? Im Duden steht unter Normalität
Substantiv feminin. Erstens, normaler Zustand, normale Beschaffenheit. Zweitens, Vorschriftsmäßigkeit.
Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft. Etwas, das nicht erklärt, das nicht entschieden werden muss. Der Psychiater Professor Dr. Asmus Finzen geht der Frage auf den Grund, ob die Kategorie des Normalen dazu führt, dass wir das Vielseitige unserer Gesellschaft nicht mehr sehen. Psychiater seien laut Finzen allenfalls Experten für das Unnormale, das Pathologische, das Kranke. Dabei kann gerade das für die Betroffenen ganz normal sein. Für meine Freundin Verena ist es normal, dass sie auch nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie mit Panikattacken lebt. Auch ich habe mich daran gewöhnt, dass meine Depression wiederkehrend ist. Das Normale, das Gesunde kann also keine allgemeingültige Norm sein. Niemand ist Normalitätsexperte. Dazu sind wir alle zu verschieden. Wir, die Betroffenen, sollten uns aber als ExpertInnen unserer Erkrankung sehen und anerkannt werden. Ich hoffe, dass Außenstehende fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Denn die Grauzone zwischen psychisch krank oder seelisch gesund ist ein nicht näher definiertes Vakuum. Gesundheit und Krankheit der Seele hängen vom subjektiven Empfinden und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ab. Und das zählt. Wir leben.
Ich bin Britta, ich habe eine Depression und wir leben jetzt zusammen. Und ich nehme dich an. Also dich, die Depression, und wir können uns auch gerne unterhalten, aber Chef wirst du nicht mehr in meinem Kopf. Also hoffe ich. Das war Hoffnung.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Anja Penner und Stefan Lindner. Redaktion Diane Arapovic und Gabi Beck.